WDR 5. Erlebte Geschichten.
Hans-Herbert von Arnim, 1939 in Darmstadt geboren, darf für sich in Anspruch nehmen, den Regierenden immer wieder auf die Nerven zu fallen. Der prominente Rechtswissenschaftler, der 10 Jahre für den Bund der Steuerzahler tätig war, hat sich intensiv mit den Nebeneinkünften von Politikern befasst, den Parteien zu große Distanz zum Volk vorgeworfen und insbesondere bei den EU-Funktionären undemokratisches Verhalten festgestellt. Eine seiner Thesen, die sich in seinen Werken wie ein Evangelium durchzieht: Das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk, der nominelle Herr und Souverän, hat in Wahrheit nichts zu sagen. Folglich fordert Hans-Herbert von Arnim, der Mitte November seinen 70. Geburtstag begeht, Volksentscheide als Element im Grundgesetz.
Ich bin am 16. November 1939, also kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, geboren. Mein Vater war Berufsoffizier. Als er dann im Krieg verwundet wurde, machte er eine landwirtschaftliche Lehre, um einen von seinem Vater übertragenes Gut zu bewirtschaften. Doch noch ehe er fertig war, mussten wir 1945 fliehen. Wir landeten in Heidelberg, wo meine Mutter herkam und meine Eltern sich beim Studium kennengelernt hatten und wo mir auch später meine Frau, die Frau meines Lebens, begegnete. Von der mütterlichen Seite, die Vorfahren waren Rechtsanwälte und Naturwissenschaftler, habe ich, glaube, den Verstand her, die Logik. Von der väterlichen Seite vielleicht eher den Kampfgeist. Schließlich waren die Junker früher Ritter und fast immer Soldaten in den Diensten des preußischen Königs. Vielleicht ist auch etwas vom eisernen Kanzler Otto von Bismarck dabei, dessen Schwester meinen Ur-Ur-Urgroßvater geheiratet hatte. In Heidelberg kam ich mit 5 Jahren in die Volksschule und nach weiteren 4 Jahren aufs Gymnasium. Ich war sicher kein einfaches Kind. In der Unterstufe des Gymnasiums verdrosch ich meine Klassenkameraden. In der Mittelstufe ärgerte ich meine Lehrer zur Weißglut. Mehrmals bekam ich den dringenden Rat, die Schule zu verlassen. Dann aber ging immer meine Mutter, welcher ich vorher die ganzen Taten gestanden hatte und die deswegen voll informiert war, in die Schule und erwirkte sozusagen Gnadenerlass. Dabei kam mir zugute, dass sie über eine große Portion Charme verfügte. Und das Englische Institut, in dem ich war, eine Privatschule war, die immer mal wieder, Gott sei Dank, 5 gerade sein ließen. Was dort besonders Eindruck machte, war, dass meine Mutter eben immer voll informiert war. Dann in der Oberstufe, also in den letzten 3 Klassen, ich bekam plötzlich Wissensdurst und Arbeitseifer. Meine Klassenkameraden machten mich zum Sprecher. Mit meinem Lateinlehrer spielte ich Schach und einem halben Dutzend anderer Schüler, auch einigen Klassenkameraden, gab ich Nachhilfe in Latein und schloss dann mit dem besten Abitur ab. Ich muss sagen, ich bin meiner Schule unerhört dankbar, dass sie mich so lange ertragen hat. Und sonst wäre alles vielleicht ganz anders gelaufen. Nach dem Abitur schwankte ich zunächst zwischen dem Studium der Altphilologie, das war mein Lateinlehrer, und der Mathematik und Physik. Wir hatten da einen tollen Lehrer, weil diese Fächer mir besonders gefallen hatten. Schließlich studierte ich aber doch Jura, weil es ja da offenbar um Gerechtigkeit ging und ich mich auch noch nicht ganz festlegen wollte. Mit dem Jurastudium kann man, so hieß es damals, ja eigentlich alles später noch machen. Nach dem Referendarexamen kam die Referendarzeit am Amtsgericht Mannheim, aber kam ich in die Hände von 2 Ausbildern, die mich so richtig gehend abschreckten. Ein Amtsrichter in Strafsachen telefonierte Ich war dann immer dabei als sein Auszubildender, regelmäßig vor dem Urteil, das er dann zurückgezogen machen sollte, mit dem vorgesetzten Staatsanwalt. Der war so unsicher, dass er seine Entscheidung dadurch, dass er sie mit dem Staatsanwalt absprach, berufungsfest machen wollte. Das war eigentlich unmöglich und ich verstand so recht die Welt nicht mehr. Und dann kam noch hinzu, ein anderer Ausbilder später, ein Zivilrichter, der führte die Personen, die da vor Gericht kamen, auch das sprichwörtliche alte Mütterchen, nicht wohlwollend durch dieses für sie völlig unbekannte Terrain, sondern machte sich richtig über sie lustig und blamierte sie, was ich auch ganz schrecklich fand. Das hat mich sehr abgestoßen und hinzu kam, dass die Referendarzeit damals 3,5 Jahre betrug und nach meinem Empfinden sehr viel Leerlauf drin war. Und ich bin dann so ein bisschen in die innere Emigration gegangen und habe Volkswirtschaft als Zweitstudium studiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir später auch sehr geholfen, denn der Jurist betrachtet den Einzelfall. Aber der Ökonom, nach der Devise, alles hängt mit allem zusammen, sieht die großen Zusammenhänge. Und diese Kombination, glaube ich, hat später bei meinen Forschungen mir sehr viel gebracht. Gegen Ende des Studiums konnte ich mich ein Jahr vom Referendardienst befreien lassen, bekam ein Stipendium der Volkswirtschaftsstudium zum Abschluss der Volkswagen Stiftung. Als ich dann den Bescheid bekam, das waren 600 Mark im Monat, das verdoppelte mein Einkommen, das ich als Referendar hatte. Damals, ich weiß noch genau, wie ich damals mit meiner Freundin und späteren Frau, wie wir das feierten in Heidelberg im Goldenen Hecht mit einem Rahmschnitzel. Als ich dann das Diplom hatte, habe ich aber doch noch das zweite Staatsexamen als Jurist gemacht. Und dann kam die Dissertation. Damals ging es mir ganz ehrlich gesagt noch nicht um große Kritik von Staat und Gesellschaft, sondern da ich in sehr schmalen wirtschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen war. Meine Eltern hatten sich schon früh scheiden lassen und wir mussten ziemlich kämpfen, war wenig Geld da, war damals mein Bestreben, erstmal ordentlich Geld zu verdienen und ich wollte eigentlich in die Wirtschaft gehen. Mit der Doktorarbeit bekam ich dann aber sozusagen wissenschaftlich auf den Geschmack. Das war ein Thema, das die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland berührte, nämlich die hatten ja eine Sozialversicherungsrente zu beanspruchen, aber darüber hinaus, auch heute noch, geben Firmen ihren Arbeitnehmern eine sogenannte betriebliche Rente noch dazu. Bloß war die verfallbar. Das hieß, wenn der Arbeitnehmer nicht in den Diensten in Rente ging, also 65 wird, hat er alles verloren, selbst wenn er 30 Jahre im Betrieb war und mit 58 entlassen wurde. Das war eine grobe Ungerechtigkeit. Und mein Thema war, das juristisch zu werten. Dass der Gesetzgeber diese grobe Ungerechtigkeit nicht hatte schon beseitigen und diese Verfallbarkeit aufheben können, lag daran, dass beide großen Gruppen des Arbeitsrechts, sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeber, dass beide nicht an dieser Reform interessiert waren. Die Gewerkschaften wollten das nicht ändern, weil sie der Auffassung waren, diese betrieblichen Ruhegeldzusagen seien Sozialklimbim. Sie hatten das nämlich nicht selbst erkämpft, sondern weitblickende Unternehmer wie Siemens oder Krupp hatten das vor vielen Jahren früher mal eingeführt. Und sie wollten durch eine Reform das nicht verfestigen und die Unternehmer wollten das auch nicht, weil diese Verfallbarkeit die Arbeitnehmer an sie gefesselt hat und das wollten sie weiterhin. Das heißt, beide großen Gruppen wollten das nicht reformieren und da wurde mir erst klar, dass selbst offensichtliche Ungerechtigkeiten nicht geändert werden können vom Staat, wenn der sich dabei im sozialen Bereich in Widerspruch zu den beiden großen Gruppen des Soziallebens setzt. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die These, dass eine Demokratie quasi automatisch zum halbwegs richtigen und gerechten führt, dass diese These oft überhaupt nicht stimmt. Und das hat einen prägenden Einfluss auf mich gehabt. Meine Arbeit wurde dann veröffentlicht und habe als junger Mann die große Befriedigung erfahren, dass das Bundesarbeitsgericht diese Arbeit und ihre Thesen übernommen und wenige Jahre später diese Verfallbarkeit eingeschränkt hat. Dann konnte auch der Gesetzgeber, nachdem das Arbeitsgericht sozusagen als Eisbrecher in dieser Sache fungiert hatte, konnte auch der Gesetzgeber nachziehen und hat 1975 das sogenannte Betriebsrentengesetz erlassen, in dem die Verfallbarkeit aufgehoben war, wenn ein Arbeitnehmer 10 Jahre im Betrieb war. Dann konnte er, wenn er ausschied, sei es, dass er selbst kündigte, sei es, dass er entlassen worden war, den in dieser Zeit erworbenen Anspruch an betriebliches Ruhegeld mitnehmen auf die nächsten Stellen. Also diese Arbeit an meiner Doktorarbeit hat für mich auch eine große Befriedigung bewirkt, weil ich, als ich den Dingen auf den Grund gegangen bin, ganz sicher war, dass das geändert werden müsste und auch geändert werden würde. Es war unerhört spannend, das alles auseinanderzufieseln. Und das Gefühl, das muss zum Erfolg führen, das muss zu einer Änderung führen. Und auch die innere Sicherheit, dass das Arbeitsgericht da eigentlich im Ergebnis gar nicht anders konnte zum Schluss, als mir zu folgen, hat, ich weiß nicht, ob das Adrenalinschübe waren, jedenfalls war ich in diesen Monaten, ich habe ja nur 8 oder 9 Monate an der Arbeit gearbeitet, weil ich finanziell sehr eng war, ich war inzwischen verheiratet und hatte ein Kind, war eine der schönsten Zeiten, weil ich geradezu unter Strom war und das Gefühl hatte, du arbeitest an was Wichtigem und das wird Erfolg haben. Und diese Kombination von allen diesen Dingen hat mich geradezu beflügelt. Im Karl-Breuer-Institut des Bundes der Steuerzahler machten wir dann Analysen der Wirtschaft, Steuer und Finanzen. Ich war dann so begeistert, dass ich also auch, glaube ich, 1 Dutzend Zeitungen angeschrieben hatte und hat die darauf hingewiesen und kleine Artikel da geschrieben über diese Geschichte. Aber das war alles nur noch Beiwerk. Sag mal, wo ich so richtig ein inneres Freudenfest hatte, so ein Hoch, das war, als es mir gelungen war, dann viele Jahre später, 1988, das erste Mal einen sogenannten Diätenfall aufzuklären. Da hatte der Hessische Landtag ein neues Diätengesetz gemacht. Das war voller Unmöglichkeiten, riesige steuerfreie Geschichten, Pensionen nach kurzer Zeit, die völlig überzogen waren, Doppelbezahlungen. Und das alles hatte die Landespressekonferenz, die Journalisten, die in Wiesbaden akkreditiert waren, alles nicht gemerkt. Im Gegenteil, die sagten, das ist alles noch viel zu wenig. Ich habe das dann monatelang analysiert, eine umfangreiche Ausarbeitung von fast 200 Seiten gemacht und habe das dann veröffentlicht auf einer Pressekonferenz. Da ich aber wusste, dass die Wiesbadener Journalisten das alle durchgewunken hatten und es deswegen schwer sein würde, die dazu zu bringen, sozusagen, was sie vorher gut geheißen hatten, jetzt zu widerrufen, habe ich ganz bewusst über regionale Medien informiert, den Spiegel und auch das Heute-Journal vom ZDF, die beide am Montag berichteten und dann konnten auch die Wiesbadener Journalisten nicht mehr anders als die Unmöglichkeit dieses Gesetzes zu sehen, denn das war dann ausführlich in beiden Medien besprochen worden. Und dann gab es eine große Auseinandersetzung, aber schließlich war klar, dass das ein unmögliches Vorhaben gewesen war. Der Präsident des Hessischen Landtags musste seinen Hut nehmen, der war von der CDU und der Vizepräsident war von der SPD, die hatten das zusammen vorbereitet, musste auch seinen Hut nehmen. Und das Gesetz musste in Gänze zurückgenommen werden. Und als ich das hörte, das war ein unerhörtes Gefühl, wahrscheinlich so ähnlich wie ein David, der Goliath besiegt hatte. Das war schier unglaublich, dass es gelungen war, einen ganzen Landtag sozusagen dazu zu bringen, dass er ein mit großer Mehrheit verabschiedetes Gesetz wieder zurücknahm. Und das war ein unerhörtes Erlebnis, das mich dann sicher auch später angefeuert hat in vielen anderen Fällen, ob in Hamburg oder im Saarland oder im Bund, Ähnliches zu machen mit ähnlichen Erfolgen. Es gab immer wieder Fälle natürlich, wo ich mich also insgesamt missliebig gemacht hatte und wo dann auch richtig ganz gezielt gegengeschossen wurde. Als ich 1993 Rektor der Hochschule geworden war, hatte ich vorher, ich glaube, es war eine Parteienfinanzierungsregelung, scharf kritisiert. Und da sagte jemand, und das war auch im Bundestagsprotokoll festgehalten, wenn der Arnim uns ans Knie tritt, dann müssen wir ihm eine auf die Nase geben. So steht es tatsächlich im Bundestagsprotokoll. Als ich in Hamburg das damalige Diätenvorhaben kritisierte, antwortete das Parlamentspräsidium in Hamburg, jetzt spinnt er. Und ja, da haben die schrecklichsten Schimpfworte über mich öffentlich ausgegossen. Als klar war, dass die zusammen gekungelt hatten. Daher kommt es, dass Hamburg auch heute noch herausragt aus allen anderen Bundesländern, indem es eine sehr vernünftige, bescheidene Bezahlung seiner Abgeordneten und auch eine nicht so hohe Pensionsregelung für seine Abgeordneten vorsieht. Diese Stellung als sogenannte Parteienkritiker, das Etikett wurde mir dann recht bald angehängt, hätte natürlich auch große Rückwirkungen zu Hause haben können. Manche Frauen hätten ja sagen können, mein Gott, was machst du da? Du gefährdest ja unsere ganze Existenz, wenn du dich mit der Staatsmacht anlegst. Aber das hat meine Frau nie gesagt, hat mich immer unterstützt und war auch immer davon überzeugt, dass das richtig ist, was ich mache. Und das ist was ganz Besonderes, denn ich kann mir vorstellen, dass viele andere gesagt haben, hör doch endlich auf mit deiner Kritik an den Großkopf sozusagen. Ein Tennisfreund damals aus Argentinien, der hier eine ärztliche Praxis hatte, sagte mir, wenn du das, was du hier in Deutschland machst, in Argentinien tätest, dann säßest du längst dort im Kittchen, wenn du überhaupt noch leben würdest. Und das machte mir dann immer wieder klar, was für einen Wert doch die Meinungsfreiheit und vor allen Dingen auch die wissenschaftliche Freiheit eines deutschen Professors hat, der wirtschaftlich abgesichert seine Meinung und seine wissenschaftlichen Ergebnisse publizieren kann, selbst wenn er damit den Mächtigen im Staat ganz gewaltig auf die Füße tritt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Politiker hohen Ranges, dass die das durchaus schätzten. Wer anders reagierte, war vor allen Dingen die Hinterbänkler, Subalterne. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Speyerer SPD-Bundestagsabgeordneten, der, glaube ich, noch nie eine Rede im Bundestag gehalten hat, aber schon lange drin war. Dem ging, ich merkte das richtig, wenn wir im Tennisclub zusammen in der Garderobe waren, förmlich das Messer in der Tasche auf, wenn er mich nur sah. Auf der positiven Seite erinnere ich mich an Hans-Jochen Vogel, der damals Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion war und der öffentlich, verschiedentlich gesagt hat, dass das, was der Herr von Arnim an Kritik macht, weil er nicht nur einfach schimpft, sondern ganz konkret sagt, was schlecht ist, so dass man das verändern kann, das ist sehr positiv und entspricht unserer Demokratie. Ich habe mich zunächst beschäftigt mit Abgeordnetenbezahlung und Versorgung oder auch Ministerbezahlung und Versorgung, mit der staatlichen Parteienfinanzierung, mit der Finanzierung von Hilfsorganisationen der Parteien, deren Subventionen sich in den letzten 35 Jahren vervierzigfacht haben, weil das Gericht es da versäumt hat, für die auch eine Obergrenze zu ziehen. Ich bin aber dann sehr viel weiter gegangen ins Wahlrecht und habe da die Erfahrung gemacht, dass die Politik in eigener Sache entscheidet, wenn es um das Wahlrecht, mit dem sie selbst gewählt werden, geht. Und dass da eine Tendenz im Gange ist, sich vom Bürger abzuschotten. Viele Menschen, immer mehr Menschen haben doch das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Und die Politikerverdrossenheit, die sich auch etwa in den zurückgehenden Wahlbeteiligungen widerspiegelt oder die sich darin widerspiegelt, dass den Volksparteien sowohl die Mitglieder als auch die Wähler davonlaufen, dass die Volksparteien, die also immer den Kern der Politik darstellten, allmählich erodieren. Alles das sind wohl Indikatoren dafür, dass immer mehr Menschen zwar nicht ganz genau die Zusammenhänge durchschauen, aber doch merken, da stimmt was nicht, da wird Politik über unsere Köpfe hinweg gemacht, ohne dass wir etwas zu sagen haben. Das ist im Bund schon besonders schlimm und das ist in Europa noch viel schlimmer. Und da staut sich eine Unzufriedenheit auf, die gefährlich werden kann, wenn hier nicht Ventile geöffnet werden, etwa durch Einführung von Volksbegehren und Volksentscheid und durch Änderung des Wahlrechts, sodass der Bürger wieder was zu sagen hat und durch ganz offene Thematisierung der Probleme, die wir in diesem Bereich haben. Ich habe in meiner Habilitationsschrift genau dieses Thema zum Gegenstand gehabt. Die Schrift hieß Gemeinwohl und Gruppeninteressen und darin habe ich aufzuzeigen versucht, dass in der pluralistischen Demokratie durchaus nicht automatisch ein Gleichgewicht der Kräfte vorhanden ist, mit der Folge, dass wichtige Interessen zu kurz kommen. Ich glaube, dass die Bürger durchaus trotz der vielen Belasten im Alltag mit der Bewältigung ihres privaten Lebens den Wunsch haben, auch in der Politik mitwirken zu können. Man muss ihnen nur die Möglichkeit dazu geben, die sie im Augenblick überhaupt nicht haben. Ich glaube, dass die Menschen da durchaus bereit wären, auch wenn sie zum Beispiel den Bundespräsidenten wählen könnten, wenn sie Ministerpräsidenten in ihrem Land wählen könnten. Die Direktwahl der Bürgermeister und Oberbürgermeister in den Städten ist ein riesiges Erfolgsmodell, das man auch auf die Länder und auch auf den Bundespräsidenten übertragen sollte. Ich glaube, dass von einer solchen Aktivierung der Menschen, wenn sie denn wirklich etwas zu sagen hätten, sehr viel engagierter sind. Auch die Medien würden dann, das hat Rückwirkungen auf sie, sehr viel sachhaltiger berichten. Ich glaube, dass dann eine Aufbruchstimmung entstehen könnte, die auch dieser Politikverdrossenheit entgegenwirkt. Ich bin ja jetzt im Ruhestand, aber auch als ich in der Lehre noch mit Studenten zusammen war, hatte ich das Glück, dass in meine Veranstaltungen, auch in meine Seminare und Übungen immer sehr viele politisch Interessierte kamen, sodass wir in den Seminaren dann wirklich Leute hatten, also fortgeschrittene Studenten, dass wir da immer auf sehr hohem Niveau arbeiten und auch die Erfahrung von Leuten, die in den Parteien waren, dort entweder schon auf dem Sprung waren oder auch enttäuscht die Parteien wieder verlassen hatten, also Leute mit Erfahrung. Da haben wir immer sehr interessant diskutiert und ich habe auch eine ganze Reihe von Doktorarbeiten betreuen können, die da sehr interessante, weiterführende Ergebnisse erzielt haben. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht.
Beharrlich unbequem, das ist Hans-Herbert von Arnim ganz gewiss. Der Verfassungsrechtler, Parteienkritiker, streitbare Demokrat feiert in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag. Eine Sendung von Marianne Bäumler in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Redaktion Marc vom Hofe. Heute in einer Woche erzählt eine 97-jährige Marga Spiegel, wie sie im Münsterland bei Bauern die Nazizeit überlebte. Marga Spiegels Geschichte ist gerade als Film in die Kinos gekommen mit Veronika Ferres in der Hauptrolle. Nächsten Sonntag, wie immer, 5 nach 7, morgens und abends.